Bist du eigentlich Podcast-Fan?
Also ich höre die üblichen Verdächtigen ganz gerne mal, aber auch nicht regelmäßig. Also Hotel Matze, ne? Also der hat echt gute Leute oftmals da und die finde ich auch super spannend, die Formate. Und Special Interest Sachen höre ich schon ganz gerne. Und du?
Oh, ich höre ganz, ganz viel. Weil ich laufe ja so viel und das ist immer begleitet vom Podcast. Also mein Lieblingspodcast, Lage der Nation. Ich weiß nicht, ob du
Ja,
das hörst.
kenn
Ja,
ich,
ich finde, die
ja.
beiden machen es einfach genial, aber auch ganz viele andere. Aber für Politik, also erstaunlicherweise bin ich so ein richtiger Politik-Junkie geworden durch die Podcasts.
Ich auch, ich auch. Ja, das Problem ist nur, also ja, wir haben ja gerade im Moment auch eine komische Lage, ne, politisch.
Oh ja, es wird
Ganz,
immer
ganz krass.
interessanter. Ich
Wird
weiß auch
immer.
nicht, ob es daran liegt, dass man immer weiter einsteigt durch diese
Ja.
ganzen Informationen oder ob die Lage wirklich so abgefahren ist.
Naja, sagen wir mal so, ich denke mal, wir werden das Österreich-Problem kriegen, ne? Bin ich mir
Dafür.
also ziemlich sicher
Richtig
sogar,
auch,
ne?
klar.
Und
Klar, wird ja gerade auch fett diskutiert, ne?
ja, was wird so sein, ne?
Minderheitsregierung,
Ja.
Abriss der Brandmauer.
Das wird so sein. Und ich meine, wir haben ja sowieso in allen europäischen oder nicht nur weltweit, ne, einfach so, gibt es so einen Rechtsruck, ne? Und die Ungarn haben es gerade hinter sich,
Ja,
ne?
es gibt rechts rüber, aber es gibt auch links, ne?
Ja, also genau
Also
das andere.
Spanien
Genau,
ist ja links,
da
da
ist es
Ungarn
andersrum.
abgewählt, ja, Polen war auch vorweg, Mamdani und so, da gibt ja so Hoffnungsschimmer. Wir werden sehen, was
Ja, wir werden
passiert.
sehen, aber es wird, ja, die nächsten Wahlen werden krass, da bin ich mir relativ sicher. So, das war das Vorgeplänkel. Das läuft natürlich schon
Ach
längst, die
so, okay,
Aufnahme.
alles
Ja,
klar.
es ist immer ganz schön, wenn man so ein bisschen was vorweg hat. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit den digitalen Originalen.
Digitale Originale, der Podcast mit Olli und Freunden. Heute
ist KI kreativ.
Heute mit René von Oktober und wir wollen heute darüber sprechen. KI und Kreativität. Ich würde es einfach mal nur so nennen, weil ich weiß nicht, wie dir es geht, René. Die Agenturen haben mit dem Thema zu tun, ob sie wollen oder nicht. Und es ist eine Frage, wie man damit umgeht. Und das wäre einfach total toll, dass wir heute miteinander reden. Also herzlich willkommen, René. Hallo.
Dankeschön. Schön hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch tierisch, dich heute da zu haben. Warum wir heute den Podcast machen, das fängt schon direkt mit einem Thema an, was mich total begeistert hat. Und zwar, du bist ein riesen Dub-Fan. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kannte Dub vorher gar nicht, null. Also ich musste mich wirklich tatsächlich erstmal so ein bisschen da reinfuchsen in dieses Genre. Du hast nämlich einen Artikel geschrieben über einen Nachruf eines Reviews, würde ich mal sagen, von dir, der tatsächlich Gedankengänge von dir darstellt. Da kannst du ja gleich ein bisschen was, auf jeden Fall was zu erzählen, die ich total spannend fand. Und das war für mich der Anlass zu sagen, naja, das ist ja nicht nur bei der Musik das Problem, sondern wir haben das ja im Moment überall in der Kreativität, dieses ganze Thema. Und ja, ich freue mich tierisch, heute mit dir darüber zu sprechen.
Ja, freut mich auch. Also freut mich überhaupt, dass auch dieser Artikel bei dir Resonanz erzeugt hat, weil es ist ja doch ein ziemliches Special Interest Thema und ich hatte nicht gedacht, dass ich aufgrund dessen irgendwie zu einem Podcast eingeladen würde.
Ja, also lass uns doch mal genau eben über genau diesen Nachruf dieses Reviews sprechen. Und zwar ist es ja so, dass du ein Review gemacht hast von einem Album, Harris Pilton war es, glaube ich, einem Album, wo du im Nachgang ziemlich viele Hates erfahren hast, weil das Album im Nachgang, also wusstest es vorher nicht, offenbar mit KI erstellt worden ist. Und das hat dich zum Nachdenken gebracht.
Genau, also da muss man vielleicht noch vorwegschicken, ich habe auch einen Dub-Blog, also einen Blog, wo ich seit Jahren, eigentlich fast schon seit Jahrzehnten irgendwie Reviews drauf poste mit noch zwei Kollegen zusammen. Und da habe ich unter anderem dann auch diese Review von Harris Pilton gepostet und mir hat das Album ganz gut gefallen. Er hat im Grunde versucht, diesen Stil von King Tubby nachzumachen und ich habe das auch nicht groß hinterfragt. Das war auch noch, ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her und ich kannte ihn auch schon von früher. Also ist jetzt nicht so, dass er jetzt so ein vermeintliches KI-Phänomen war, sondern irgendwie war der mir auch geläufig. Ich habe seine Musik eigentlich auch schon immer geschätzt. So, und dann kam dieses Album raus und ich fand es gut. Ich habe eine gute Review geschrieben. Und dann ist in diesem Artikel, also unter dem Artikel sind ja die Kommentarfunktionen und da ging es plötzlich ab. Da wurde allerdings weniger ich angegriffen als vielmehr Harris Pilton, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er KI-Musik produziert. Und da habe ich natürlich interessiert mitgelesen und so und habe dann auch direkt ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, boah, wie konnte ich das überhören und so. Ich bin auch so Spezialist für diese Musik und jetzt habe ich so einen Kardinalfehler da begangen und habe die synthetische Musik nicht gehört und habe dann auch gemerkt, dass ich dann in dem Moment das Album überhaupt nicht mehr gut fand, ne? Also in dem Moment, wo im Raum stand, dass es KI produziert, habe ich gemerkt, oh, das gefällt mir nicht mehr. Shit, das lege ich nicht mehr auf. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Ne? Warum finden wir es nicht gut, wenn ein Album offensichtlich, also beziehungsweise, nee, nicht offensichtlich, also nicht, dass man es hören kann, sondern wenn man weiß, dass ein Album mit KI-Hilfe oder komplett KI produziert wurde, obwohl die Musik, die da drauf zu hören ist, eigentlich gut ist. Ne? Was macht das mit uns? Woran liegt das? Und da habe ich halt versucht, mal ein bisschen in mich hineinzuhorchen und zu analysieren, woran das liegen könnte.
Mhm. Ja, und dann sag mal, was war denn so, also du hast ja in deinem Nachruf dieses Reviews, hast du ja so 5 Gedankengänge aufgeschrieben, ne, die du dazu hast. Also ich weiß nicht, sind die der Reihenfolge nach gewesen, wie die Gedankengänge waren?
Nee, oder? Eigentlich nicht. Ich habe mit dem Offensichtlichen angefangen, wenn ich mich da recht erinnere, und zwar, dass wir Kreativen schon per se eigentlich eher eine kritische Haltung zu KI haben, weil sie unsere Arbeit macht, ne? Sie nimmt uns Arbeit weg. Und nicht nur das, sondern sie ersetzt uns zum einen, aber sie hat auch an unserer Arbeit gelernt. Ne? Also sie hat sozusagen so ein Rip-Off. Sie hat einfach unsere Arbeit kostenlos verwendet, um uns jetzt überflüssig zu machen. So ist ja so eine gewisse Haltung auch. Und da ist man natürlich per se dann schon mal negativ eingestellt. Ganz abgesehen davon, dass für dieses Trainingsmaterial nicht bezahlt wurde. So, das kann man auch sagen, ist auch schon ein absolut negativer Aspekt. Ich habe dann aber auch sozusagen die Gegenposition direkt eingenommen und mich gefragt, ja, also eine KI, dass eine KI sich sozusagen an vorhandenen Werken trainiert, ist doch nichts anderes als wir Designer und Gestalter, die wir unsere Designkompetenz ja letztlich auch dadurch uns aneignen, dass wir an vorhandenem Material anderer Menschen uns trainieren. Ne? Wir schauen uns das an, wir analysieren, wir versuchen zu kopieren. Ne? Im Louvre stehen die Malereistudenten und Studentinnen vor den Originalwerken und malen die ab. Ja, das ist ein ganz normaler Prozess des Trainings. Also genau das macht die KI. Und warum werfen wir es der KI vor, wenn wir es für uns wie selbstverständlich in Anspruch nehmen? So, ne? War schon mal so die erste Irritation.
Lass uns mal genau in dieses Themenfeld einsteigen. Also und zwar eben die Frage, die hast du ja auch schon, wir kennen uns ja jetzt schon auch ein paar Jährchen, du hast ja auch dir die Frage gestellt, ist KI kreativ? Und du hattest mal vor einem Jahr, glaube ich, einen LinkedIn-Post gemacht, wo du sie eigentlich bejaht hast, diese Frage.
Absolut, ne? Ja.
Du hast gesagt, die ist kreativ. Jetzt gibt's aber ganz, ganz viele, also gerade auch Kreative, die sagen, nee, ist sie nicht, weil die KI ja immer nur von dem nimmt, was sie kennt. Und du hast vollkommen recht, da sagt man, naja, was machen wir denn?
Mhm.
Na? Aber entsteht denn wirklich Neues? Also wir haben jetzt, ich mache mal ein schönes Beispiel, wenn wir mal wieder auf die Musik zurückgehen. Es gibt im Moment so eine mega gehypte Band, das ist Angine de Poitrine. Ich weiß nicht, ob du davon mitgekriegt hast, das ist diese Mikrotonalitätsmusik. Die tatsächlich jetzt was erschafft, was eine KI klassischerweise nicht kann. Das ist wirklich neu. Also auch das ganze Hören dieser Musik ist total neu. Und man müsste sich die Frage stellen, ist, also ja, die werden wahrscheinlich sich auch irgendwo ran orientiert haben, aber was sie jetzt machen, ist tatsächlich wirklich abgefahren. Sie nutzen Zwischentöne, ne? Das sind die, ne? So, also wo das Ohr auch erstmal sagen muss, oh, na, das ist schwer zu ertragen. So, und das hätte in der KI nicht gekonnt.
Ja, ist die Frage, ne? Frage der Prompts. Also du kannst der KI auch sagen, sie soll out of the box denken und soll was Schräges machen und soll, was weiß ich, von mir aus Zwischentöne oder sowas nutzen. Also ist schon klar, wenn du der KI einfach nur sagst, mach mal eine Kampagne, mach mal ein Musikstück, mach mal ein geiles Bild oder so, dann kommt irgendwas Mainstreamiges dabei rum, weil sie ja nach Wahrscheinlichkeiten vorgeht, nicht? Aber wenn du einen cleveren Prompt hast, dann, und das war unsere Erfahrung, direkt unsere Initialerfahrung mit KI, dann ist das Ergebnis wahnsinnig kreativ. Und zwar haben wir diese Erfahrung gemacht in der Agentur, als wir darüber nachgedacht haben, was können wir an Weihnachtsaussendungen für unsere Kunden machen. Da machen wir jedes Jahr so ein Postkartenset und da war KI ganz neu. Und wir haben gesagt, okay, lass uns doch mal direkt was Geiles mit KI machen. Und unsere Idee war, wir generieren surreale Bilder, aber im Stil der Barockmalerei. Ne? Und da gibt es ja auch massig Trainingsmaterial, hatte die KI also voll drauf. Und dann haben wir sie einfach nur gepromptet, haben schließlich dann noch unsere Gesichter eingesetzt und das, da muss ich sagen, da habe ich dann mit offenem Kiefer, mit offenem Mund vorgestanden und habe gedacht, Hammer, wie kommt ihr auf so abgefahrene Ideen, wie kann sowas, und das war irgendwie klar, dass das kreativ ist. Kreativ ist ja nicht nur was völlig fremd ist, sondern kreativ ist auch, wenn man Elemente unterschiedlicher Bereiche, unterschiedlicher Kontexte neuartig miteinander verknüpft, so, ne, und das gilt ja auch als kreativ. Und das hat sie jetzt mit Bravour gemacht. Ne? Und ich habe dann daraus abgeleitet, weil wir so tolle Ergebnisse hatten, auch mal versucht herauszukriegen, wie kreativ ist sie denn jetzt mal, wenn man ihr Minimalprompts gibt, wenn man ihr sagt, mach mir mal ein Kunstwerk im expressionistischen Stil oder mach mir mal eine brutalistische Skulptur, sozialistische, brutalistische Skulptur. Einfach nur so, minimal. Und dann kam da natürlich inspiriert, oder Architektur, habe ich auch gefallen, Architektur, brutalistische Architektur, kam auch wirklich Architektur in diesen Stil, Skulpturen in diesen Stil raus, die es aber eigentlich nicht gibt. Ich habe das hinterher zurück in die Google-Suche gegeben, in die Bildersuche und geguckt, ob sie da irgendwo genau was von abgeguckt haben. Aber nein, es war eine Kombination von verschiedensten Elementen in diesem neuen Stil. Und diese Architektur, die da entstanden ist, sah richtig gut aus. Also ich bin wirklich hundertprozentig der Meinung, dass die KI durchaus kreativ sein kann. Also es ist keineswegs so, dass durch die Notwendigkeit nach Wahrscheinlichkeiten zu urteilen zwangsläufig irgendein unkreativer Mittelwert bei rauskommt, sondern wenn man einen guten Prompt hat, dann ist das Ergebnis überraschend. Und ich glaube, das ist auch gerade die Stärke der KI, weil wir haben immer festgestellt, wenn wir eine genaue Bildvorstellung haben und briefen die KI dahin, genau das umzusetzen, wurden wir immer enttäuscht, weil das nie geklappt hat. Aber wenn man sich sagt, hey, KI ist sozusagen eigener kreativer Geist, und wir geben ihr kreativen Freiraum und gucken einfach und akzeptieren, was bei rauskommt, dann wurden wir immer wieder von neuem überrascht. Und ja, das hat meine Einstellung zur KI dann doch geprägt.
Hm. So, jetzt nehmen wir mal genau den Punkt und gehen wieder zurück zu deinem Dub-Erlebnis. Mhm. Und dein erster Eindruck war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Dub mag ich jetzt nicht mehr. Wenn du aber, sagen wir mal, in deiner Arbeit das sehr wohl, sagen wir mal, akzeptierst, warum dann da nicht?
Ja, ich glaube, also ich habe ja jetzt auch von den Begründungen eigentlich nur einen genannt. Ein anderer wichtiger Grund, warum man skeptisch ist gegenüber einem Kunstwerk, ja, oder einem Kulturwerk, ist auch vielleicht, dass wir gewohnt sind, sozusagen die Künstlerpersönlichkeit hinter einem Werk zu sehen. Da sind wir seit dem 18. Jahrhundert, spätestens seit der Romantik, glauben wir, dass es eine geniale Künstlerpersönlichkeit gibt und dass diese Persönlichkeit einen besonderen Zugang zur Wahrheit hat und dass sie aus ihrem Inneren schöpft und so und dass sie uns dadurch auch in gewisser Weise erleuchtet. Klar, ist jetzt 300 Jahre her, ist vielleicht nicht mehr hundertprozentig überzeugend, aber es schlummert noch in uns. Also wir brauchen diese Künstlerpersönlichkeit und wollen daran glauben, dass da was Wertvolles uns vermittelt wird. Und genau das negiert ja die KI. Genau das passiert nicht. Plötzlich ist es die Maschine, die das macht. Da ist also kein Subjekt hinter mit seiner Persönlichkeit oder so, die uns irgendwas mitteilt oder die uns irgendwelche Offenbarungen, ne, welcher Art auch immer ermöglicht. So, das ist also schon mal, finde ich, ein Riesenproblem. Und ein anderes Problem ist vielleicht, und das berührt dann auch unsere kreative Arbeit, dass wir glaubten, Kreativität sei dem Menschen vorbehalten. Und das war dann auch so ein Kernargument in meinem Artikel, dass der Mensch eigentlich viele anthropozentristische Kränkungen durchgemacht hat. Die erste war ganz klar Kopernikus, der die Welt davon überzeugte, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht, sondern die Sonne und die Erde kreisten drumherum als kleiner, unscheinbarer, blauer Planet. Zweite war Charles Darwin, der Mensch ist nicht Krönung der Schöpfung, sondern Mensch ist sozusagen ein Tier. Dritte, dann der überhaupt die These dieser anthropozentrischen Kränkung in die Welt gebracht hat, ist Sigmund Freud. Der sagte, dass unser Ich gar nicht selbstbestimmt ist, sondern nicht sozusagen durch Triebe, Bedürfnisse, Unterbewusstes gelenkt wird. Wir sind also nicht Herr im eigenen Haus. Ja, und da würde ich noch dranhängen, ja, die KI zeigt uns jetzt auch selbst das Thema Kreativität, ist nicht dem Menschen vorbehalten. Und daraus resultiert eine Kränkung. Also wir empfinden es als Kränkung. Wir beide als Designer ja vielleicht auch. Wir sehen auf einmal, dass das, womit wir uns definieren, was unsere Berufung war, nicht nur unser Beruf, sondern unsere Berufung, das plötzlich macht die Maschine und zwar auch ganz schön überzeugend. Ne? Ja, da kann man sich dem, glaube ich, nicht entziehen, dass man sich da ein bisschen angepisst fühlt, oder?
Absolut. Man muss dazu sagen, und ich weiß nicht, wie dir das geht, also ich experimentiere ja auch recht viel mit KI rum, auch insbesondere in der Musik. Und da ist es natürlich so, na klar, du kannst jetzt, wir nehmen jetzt mal Suno einfach als, ne, es gibt noch viele andere KI-Tools, aber Suno ist da einer, es ist da schon sehr, sehr weit. Du sagst jetzt, ich hätte gerne den Stil, drückst den Prompt-Button und dann wird dir da was vorgelegt, ne? So, und da habe ich auch das Gefühl, oh nee, ne, zu glatt, ne, also irgendwie schon tausendmal gehört und sowas alles. Aber wenn man ein bisschen tiefer reingeht, kann man natürlich, und wir reden ja jetzt hier von einer Abkürzung eines klassischen Prozesses, ne, das müssen wir ja ganz klar sagen. Also wenn ich jetzt mal von Studiomusik ausgehe, dann dauert so ein Song Wochen, ne, also bis der dann vernünftig fertig ist. So, und ich drücke jetzt einen Knopf und dann ist der weg. Da ist genau das, wo du sagst, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne, das gibt's doch gar nicht. Da wird der aber richtig abgekürzt. Auf der anderen Seite ist es aber so, man kann natürlich, und gerade in der Musik ist das ja auch schon seit längerem gang und gäbe, also wie lange gibt es Sampler schon, ne, die im Grunde genommen, sagen wir mal, echte Musikinstrumente oder echten Schlagzeuger oder was einfach aufnehmen und man nimmt das einfach dann geloopt in seinen Song auf. Also das gibt's ja schon ein bisschen länger und ich glaube, da könnte KI auch ein gutes Werkzeug sein. Also man muss ja nicht alles eins zu eins übernehmen, also man baut sie mit seiner Kreativität ein. Um eben das Gefühl noch Herr der Lage zu sein. Das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit, ne? Und das finde ich ganz spannend. Und jetzt bei dieser Harris-Pilton-Nummer, da würde mich natürlich mal interessieren, wie weit wissen wir denn? Ist es 100% KI? Ist ein Anteil KI? Sind da nur die Bläser KI? Was weißt du darüber?
Ja, ich glaube, in dem Moment, also darüber weiß ich jetzt gar nicht so viel, ehrlich gesagt, weil der Typ sich da auch nicht wirklich zu äußert. Aber im Grunde, wenn du die KI einsetzt, wie ein Instrument, wie ein kreatives Instrument, wie Adobe After Effects oder Logic Pro oder so, ne? In dem Moment, wo sie diesen Instrumentcharakter hat, die also sozusagen ein Tool ist für deine, zum Ausdruck deiner Kreativität, ich glaube, dann ist es 100% akzeptiert. Da gibt es überhaupt kein ethisches Problem. Aber wenn du, wie du gerade sagtest, diese Abkürzung fehlst, ne? Beim Prompt Song entsteht, du releasest ihn, dann ist es ein Problem. Und vielleicht ist das, also abgesehen von den Erklärungen, die ich gerade dargeboten habe, ist vielleicht auch noch kommt noch ein weiteres hinzu, dass man nämlich glaubt, dass sich jemand auch ein bisschen Mühe dafür geben muss, ne, dass ich bereit bin, mir dieses Werk auch anzuhören und mich da womöglich das gut zu finden, mich damit zu identifizieren. Wenn das einfach nur so hingerotzt ist, dann finde ich das unwürdig, dem meine Aufmerksamkeit zu schenken. Und das stört mich dann auch wiederum daran, ne? Und das ist eben überhaupt nicht der Fall, wenn du die KI im Rahmen einer größeren Produktion einsetzt und die liefert dir dann den Bläsersatz oder sowas, ne? Dann ist es einfach nur ein kreatives Tool, was du genutzt hast. Hat mit dem Anteil zu tun, also ganz simpel, könntest du es in Prozenten ausrechnen. 100% KI schlecht, 10% KI völlig legitim, so, ne? Frage ist, wo ist die Grenze? Ich will aber auch gar nicht, also das hört sich jetzt so an, als wollte ich das verteidigen, dass man auf gar keinen Fall KI nutzen darf oder dass die KI selbst irgendwie dann doch minderwertig sein. Nein, ich stehe eigentlich vor dem Dilemma, dass ich sagen muss, das, was die KI jetzt schon liefert, geschweige denn, was in ein paar Jahren möglich ist, ne, ist echt gut. Und ich frage mich nur, warum kann ich das nicht so gutieren? Ne? Was hindert mich daran? Welche Einwände, was macht's mit meiner Gefühlslage und wieso, dass ich da Vorbehalt habe? Also ich will es einfach nur herausfinden. Ich will nicht die Leistung der KI kleinreden, im Gegenteil. Und das macht nämlich dann auch gerade diese Diskrepanz aus, wie du in der Frage davor stelltest. Wir benutzen es in der eigenen Arbeit, aber trotzdem irgendwie will ich mir dieses Harris-Pilton-Album nicht anhören. Ja, genau in diesem Zwiespalt fühle ich mich gefangen.
Mhm. Ja, also ich glaube, das geht ja nicht nur dir so, das geht ja allen so. Und offenbar ist es tatsächlich so, dass Mensch und Maschine auch nicht so easy ist. Also wir nehmen mal das schöne Beispiel Apple, ne? Also die ja, sagen wir mal, wahnsinnig viel Zeit und Geld in die Entwicklung von Siri gesteckt haben, aber ich laber trotzdem nicht mit ihr.
Ja, weil sie einfach nicht gut ist, ne?
Ja, gut, das kommt ja noch dazu, aber zu der Zeit, als sie veröffentlicht wurde, war das schon erstmal ein Aha-Effekt. Kannst du ja dran erinnern. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt. Klar, wenn man jetzt von heute guckt, ist sie schlecht, ne? Aber damals war sie schon ein Kracher, ne? Also als sie so rauskam. Oder hier Amazon, ne? Ich weiß nicht, wie das heißt. So, aber trotzdem alledem, wir führen keine echten Dialoge. Das geht ja mit ChatGPT auch. Du kannst mit ChatGPT auch sprechen. Sprichst du mit ihr oder promptest du?
Nee, ich spreche nicht mit ihr. Ich bin allerdings fasziniert, wenn ich es mal ausprobiere, wie natürlich dieser Sound ist. Ne? Und ich höre von Leuten, die es halt machen, die halt sich wirklich auch intensiv mit ihrer KI unterhalten. Da glaube ich, da bin ich vielleicht eher eine Ausnahme. Also ich formuliere sowieso lieber in Schriftsprache.
Mhm. Ja. Aber ich sag mal, was ich jetzt aber eigentlich sagen will, also es gibt ja schon auch so ein bisschen Vorbehalt. Jetzt muss man dazu sagen, wir beide sind natürlich in einer Branche, die sehr, sehr frühzeitig mit diesem Thema konfrontiert war. Ich glaube, so allgemeingültig ist es jetzt noch nicht, wie wir es vielleicht sehen in unserer Bubble. Aber ich glaube schon, dass halt sehr, sehr viele Branchen davon betroffen sind und dass wir unsere Einstellung zu den Dingen ändern müssen.
Ja. Ne? Also ich würde zum Beispiel auch, also ich glaube, ganz viele schreiben ihre Mails inzwischen mit KI. was mich auch ein bisschen nervt, weil das ist wie gerade mit dem Song. Also ich will eigentlich, dass wenn jemand mir was zu sagen hat, dass er sich wenigstens die geringste Mühe gibt, weil ich muss ja Zeit investieren, das zu lesen. Klar, wenn ich dann meinen KI-Assistenten habe, der mir dann diese Mail zusammenfasst, ja, dann ist es witzig, weil dann ist sozusagen die ausformulierte Mail ja nur noch ein Interface, was weder von einem Menschen produziert wird, noch von einem Menschen rezipiert wird. Weil wir haben dann nur unsere Assistenten, die sich dann über diesen ausformulierten Sprachcode unterhalten. Da könnten die auch direkt ein paar Bits und Bytes
schicken. Na gut, da sind wir ja bei diesen Düstervisionen, ne? Also die beschäftigt uns ja alle, ne, zu sagen, okay, wo geht die Reise da eigentlich hin? Also wie ersetzbar werden wir denn? Ja. Ne? Und wir begeben uns ja gerade genau auf diesen Weg, und zwar in allen Bereichen, ne? Also wir sagen jetzt, in der IT gibt es halt eben Agents, ne, da sie komplette Aufgaben erledigen, und am Ende hast du eigentlich nur noch ein Reviewer. So, und auch der wird dann irgendwann durch einen digitalen Reviewer ersetzt, ne, weil die halt alle 100% funktionieren. Das gleiche haben wir in der Industrie, da ja schon sehr viel länger. Also nehmen wir jetzt mal die Automobilindustrie, wo ganze Straßen auch nur noch einen Operator haben, weil alles andere mit Robotik funktioniert. Wenn wir jetzt aber autonome KI haben, dann sind wir ja in dem Bereich, der jetzt, wo wir alle jetzt noch denken, der ist unantastbar, Handwerk und so weiter. Aber was macht die Menschheit denn dann, wenn alles von KI übernommen wird? Ja,
witzigerweise, als Kind hatte ich diese Vision schon mal, allerdings nicht mit KI, sondern da habe ich gedacht, die Maschinen machen die Arbeit. Und da weiß ich noch, wie ich dann als Kind mit meiner Familie da saß und gesagt habe, wenn die Maschinen noch die ganze Arbeit machen, dann verteilen wir einfach das Einkommen so wie im Kommunismus. Und damit habe ich die Familie komplett aufgemischt mit dieser Vorstellung. Aber letztlich, Ende der Arbeit ist in Aussicht so, ne? Also wenn die KI dann wirklich unsere Arbeit macht, und auch vielleicht durch gute Robotik und so, auch manuelle Arbeit durch künstliche Intelligenz und überhaupt durch Mechanisierung möglich ist, ja, dann stellt sich in der Tat die Frage, unsere Berufung ist dahin, ne? Vielleicht auch unser Einkommen ist nicht mehr möglich, ja, wie wird sich dann die Menschheit finanzieren, wie wird das Leben sein, also wie werden wir überhaupt unsere Ressourcen für uns gewinnen können, um in Wohlstand zu leben, also wirklich ein Thema, was so groß ist und so abstrakt ist, dass man es wirklich kaum beantworten kann. Also ich traue mir das ehrlich gesagt nicht zu. Ich sehe nur den Blick auf unsere Agentur und auf unseren Berufsstand zum Beispiel, dass wir garantiert eine harte Zeit vor uns haben werden. Also ich bin einerseits begeistert von den Möglichkeiten der KI und momentan beflügelt sie uns auch, weil unsere Ergebnisse noch besser werden und weil wir viel auch sozusagen mit der KI gute Sparringspartner haben bei der Entwicklung unserer Kreativität. Aber andererseits sehe ich auch, die Zukunft der Agenturen wird eher darin bestehen, dass sie sich verkleinern, dass die Teams kleiner werden, dass die Preise am Markt sinken werden, dass vielleicht sogar, wenn man mal ganz weit denkt, also wenn man 10 Jahre weiterdenkt oder so, dass eine Agentur dann vielleicht tatsächlich nur noch berät, wobei eine KI natürlich auch gut beraten kann, aber vielleicht sind es auch so Vorbehalte bei Kunden, dass man das Geschick eines Unternehmens oder der Kommunikation eines Unternehmens nicht einfach nur in die Hände der KI legen will, sondern dass man immer noch das gute Gefühl haben will. Da sind noch Fachleute, die das irgendwie steuern, die irgendwie den Überblick behalten, die sozusagen den Human in the Loop abbilden. Und dass vielleicht das dann die zukünftige Aufgabe der Agentur sein wird.
Ja, also ich habe auch einen ähnlichen Eindruck. Also ich glaube, dass das Thema Produktion, also wenn man sich heute mal klassischerweise Agenturangebote anguckt, dann nimmt einen großen Teil die Produktion natürlich ein. Ich glaube, das ist ein Punkt, der wird sich wandeln, der wird sich ändern. Die Produktion wird halt eben automatisiert. Und ich glaube, die Idee und die Konzeption wird an Wert gewinnen, ne? Gerade die Idee, das ist ja bei uns in unserer Branche ein ganz schwieriges Feld, ne? Aber die muss einfach an Wert gewinnen. Da wird gar kein Weg dran vorbeigehen. Und da bist du genau bei dieser Beraterfunktion, ne? Und es ist ja so, das haben wir ja auch, dieses Feld, die Agenturen haben ja sowieso mit ganz viel Wandel schon zu tun, weil es ja gar nicht mehr die klassischen Marketer gibt oder, ne, die klassischen IT, also die Unternehmen, also unsere Sparringspartner auf Kundenseite, die gehen ja auch immer mehr ineinander, weil die Sachen auch immer mehr ineinander laufen. Und da wird die Beraterrolle eine sehr viel größere.
Wobei du sagst, die Idee, darauf wird es hinauslaufen. Genau da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, weil so eine KI kann ja auch eine gute Idee liefern. Wenn wir sie gut prompten und so wird, oder von mir aus, sie liefert 2000 Ideen, so, dann ist da bestimmt eine gute dabei. Und dann besteht die Beratungsfunktion eigentlich genau darin, diese Idee zu entdecken, ne? Oder einfach das, was eine KI an Kreation liefert, abzuchecken. Im Grunde machen wir ja, also ich bin ja Geschäftsführer meiner Agentur, Kreativdirektor auch so, zusammen mit Silke, wir machen ja eigentlich auch nichts anderes, weil unsere Kollegen und Kolleginnen, die kommen mit der Kreation, ne? Die machen die Entwürfe. Und Silke und ich sitzen dann da und beurteilen das und überlegen uns, was davon passt denn, ne? Was kommuniziert richtig, was fühlt sich gut an. Im Grunde ist es so, wie Ferran Adrian das mal in seinem berühmten Restaurant El Bulli immer gemacht hat. Da habe ich nämlich mal eine schöne Doku gesehen und war völlig fasziniert, weil es in allen kreativen Branchen ähnlich läuft. Der saß nämlich nur an einem Tisch und dann kamen alle seine Leute und haben ihm mal einen Teller vorgesetzt. Und er hat so probiert und das dann kommentiert. Und dann haben die den Teller genommen und haben die Korrekturen ausgeführt. Er hat den nächsten Teller bekommen, ja. Und ein bisschen so ist es bei uns auch. Und wenn man jetzt mal ganz böse denkt, ja, wenn die Produktion, so wie du sagst, ne, tatsächlich automatisiert wird, dann gehört ja eigentlich die Produktion kreativer Ideen, also sozusagen Logoentwürfe, Designentwürfe, was auch immer, ist dann Teil der Produktion, ja. Und das könnte dann auch von der KI kommen. Wird dann jemandem vorgelegt, der dann eine Entscheidung treffen muss. Gut, die KI wird diese Entscheidung vielleicht auch irgendwann treffen können. Aber da kommt dieses psychologische Moment rein, dass nämlich es sein kann, dass Unternehmen nicht den gesamten Prozess der Maschine anvertrauen wollen, sondern sozusagen das Kuratieren, das Entscheiden dann doch noch in die Hände von Fachleuten legt. Und das ist dann meiner Ansicht nach Beratung. Also nicht die Idee, sondern eigentlich die Kuratierung, die Beratung im Sinne von Entscheidung und strategischer Überblick, so, ja.
Aber du hast gerade einen Punkt genannt, den ich irgendwie total spannend finde. Das ist nämlich die Art und Weise, also die dir auch immer, die dem Netz ja begegnet. Die Kreative sind pleite, ne? Also Kreative, der wird der Job übernommen. Naja, also wenn ich jetzt mir, und ich weiß nicht, wie es bei dir so aussieht, mich nervt im Moment dieser KI-generierte Slop, ne, in meinem Feed, ne. Also das fängt schon bei LinkedIn an mit Texten, wo man eindeutig sieht, dass sie halt nicht selbst geschrieben sind. Oder in den Fun-Kanälen, Insta und so weiter, wo du dann halt eben die wildesten Videos siehst, aber du siehst, sie sind halt eindeutig KI-generiert. Und es gibt ja auch so einen Gegentrend, gerade bei den Kreativen, ne, die jetzt sagen, also was, ich mache mal wieder ganz analog, Stop-Motion oder, ne, also was auch Ecken und Kanten hat, das sagen ja auch ganz viele, dass das ein Riesengegentrend werden wird, dieses Ganze. Aber darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass eine KI füttern kann nicht jeder. Also ich kann ja nicht behaupten, ich bin kreativ, wenn ich von dem, was da an Details nötig ist, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, was man ja gelernt hat, ne? Das kann nicht jeder. Und ich glaube, das wird auch nochmal eine große Sache sein. Ne? Also die Art und Weise, wie ich der KI sage, was ich will. Und das könnte auch ein Special-Bereich sein, der sich sicher nicht noch vergrößern werden wird in unserer Branche.
Ja, Prompt Engineering gewissermaßen, ne? Das ist das eine, ja. Aber dass dieser ganze KI-Slop existiert, liegt vielleicht eben auch gerade daran, dass die Menschen nicht in der Lage sind, das Gute vom Schlechten, also bevor sie es veröffentlichen, ich meine also die Kreateure in Anführungsstrichen, dass die nicht in der Lage sind, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. Die kriegen halt ein KI-Ergebnis und zack, hauen sie das raus. Und genau das meine ich dann aber mit Beratung oder mit Kuratieren. Also man muss es begreifen, was davon gut ist. Und genau da kommt unsere Erfahrung ins Spiel. Also wir sind ja jetzt schon lange dabei. Ich glaube, wir haben eine Menge Erfahrung gesammelt und wir können einfach intuitiv sehen, was ist gut, was ist nicht gut. Ne? Okay, könnt's auch immer noch irren, ist ja keine Frage. Aber dennoch haben wir ein gutes intuitives Gefühl dafür. Und das ist eine Kompetenz, die auch in Zukunft wichtig bleiben wird. Und die verhindert KI-Slop, meiner Ansicht nach.
Absolut. Dann lass uns mal über den ganzen Bereich Vibe-Coding sprechen, ist ja, also der Podcast ist jetzt hier, ne, Mai 26, also man muss das ja immer dazu sagen, weil das überrennt uns ja auch alles, das ganze Thema. So, Untraffic hat jetzt irgendwie Opus 4.6, 4.7 oder 4.8 ist, glaube ich, jetzt schon rausgebracht, in dem auf einmal sehr, sehr viel automatisiert gemacht wird. Also das, ne, also du kannst einen Prompt eingeben, dann kriegst du eine coole Webseite. So, auch das ist bei mir gerade bis oben in voll der Feed mit Leuten, die sagen, jetzt sind die Programmierer auf einmal dran, ne? Also die jetzt auf einmal dastehen. Hast du da Erfahrung schon mit gesammelt?
Ja, ich habe ein bisschen experimentiert, aber du hast mir ja gerade dein Experiment gezeigt und ich habe da auch nur mit offenem Mund vorgesessen. Das ist ja, sieht aus wie eine professionelle Software und dass du das Vibe gecodet hast, ist der Hammer. Kannst du dir mal erzählen, was du da gemacht hast?
Ja, wir hatten eine Anforderung. Also ich sag mal so, da muss ich vielleicht mal zwei Schritte zurückgehen. Also der Nutzen des Vibe-Codings. Ne? Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Vibe zu coden. Das ist einmal, ich mache tatsächlich irgendein Endergebnis für einen für einen Kunden, also eine Webseite oder was auch immer in der Form. Und ich habe die Frage mir anders gestellt. Ich möchte gerne ein handgemachtes Ergebnis erzielen. Mir fehlt aber das Tool, um es so umzusetzen, wie ich das will. Das heißt, ich benutze das Vibe-Coding gar nicht für eine Website oder sowas, sondern ich benutze das Vibe-Coding, mir ein Werkzeug zu schaffen, was ich zumindest nicht so gut in vorhandenen Werkzeugen finde. Und das war die Idee. Also ging halt darum, wir haben die Aufgabe, so ein Kino-Ding zu produzieren. Da sollte halt irgendwie was animiert sein und das sollte vektorbasiert sein und das wäre klassischerweise ein Job für After Effects. So, und jeder, der After Effects länger kennt, der weiß, dass Vektor und After Effects sind nicht die besten Freunde. So, und daraufhin habe ich dann halt gesagt, okay, dann baue ich mir dieses Werkzeug halt selber. Ne? Also so, und das hat halt hervorragend funktioniert. Also ich habe Vibe Coding anders eingesetzt, als man das üblicherweise vermutet.
Ja, aber du unterschlägst jetzt, das sieht wirklich aus, als hättest du sozusagen ein After Effects neu gebaut. Ja, und das innerhalb eines Tages, also unfassbar. Ja, ich bin selber fasziniert, dass das geht. Klar, ich meine, die Produktionskräfte, ne, die Kreativen, seien es jetzt Programmierer oder DesignerInnen, sie, ja, im Grunde liefern Design oder Code und genau diese Produktion, wie du es gerade sagtest, kann eine KI ganz gut übernehmen, ne? Und bei Code wahrscheinlich noch viel besser, weil die Trainingsdaten ja noch viel gewaltiger sind und weil es noch viel strukturierter ist. Also wir haben als Agentur immer auch überlegt, ja, werden wir jetzt abgehängt als Branding-Agentur, wenn wir uns nicht viel digitaler aufstellen und noch eine ordentliche Programmierabteilung dazu nehmen. Und inzwischen habe ich so das Gefühl, nee, war vielleicht eine ganz gute Entscheidung, weil wie es in dieser Branche jetzt weitergeht, das steht ja auch auf einem anderen Blatt, ne? Eröffnet uns aber natürlich allen uns sozusagen die digitalen Tools, genau wie du es jetzt vorgemacht hast, selbst schnell herzustellen, die uns bisher abhandengekommen sind. Erinnert mich so ein bisschen auch an einen 3D-Drucker, ne? Wo du im Grunde Dinge, die dir fehlten, die du am Markt nicht kriegen kannst, zack, machst du mal eben selber und bist damit völlig autonom. Und das ist natürlich eine Enhancement, ne, unserer Möglichkeiten, unserer individuellen Möglichkeiten. Also eigentlich eine gigantische Bereicherung.
Ja, also sagen wir mal so, wenn wir es jetzt in unserer Branche sehen, haben wir doch eine ganz tolle Sache jetzt eigentlich. Ein Programmierer, der keinen Bock hat auf Design, kann sich das Design machen lassen. Und ein Designer, der keinen Bock hat auf zu programmieren, also heißt Bock, ist ja auch, ne, da muss man ja auch lernen, ne, kann sich aber eben was programmieren. Das ist ja eigentlich ein Riesengut, was man da jetzt auf einmal dazu bekommt. Und das macht die Sache total spannend. Ja, also wie gesagt, Zukunft, da weiß ich auch noch nicht, wo die Reise hingeht, weil wir haben ja mehrere Herausforderungen gerade. Erstmal eine komische weltpolitische Lage. Eine lokalpolitische Lage, also was heißt lokal, ne? Also Deutschland, was die deutsche Wirtschaft angeht, das trifft uns ja immer sehr schnell, dieses ganze Thema. Ja, und dann hat eben KI.
Ja, und genau, also gerade auch was die wirtschaftliche Lage betrifft, hat das ja sozusagen auch Effekt auf den Berufsstand der Kreativen, also der Programmierer. Da hört man jetzt ja, dass die Programmierer, insbesondere so die Medium-Ausgebildeten, dass die schon quasi wieder auf den Markt kommen, ne? Dass die gar nicht irgendwie alle von großen Unternehmen irgendwie vom Markt gefischt werden, sondern dass die plötzlich jetzt auch Jobs suchen. Und ich glaube, bei Designern und Designerinnen wird es ähnlich sein. Also wir haben eine Kollegin, die macht auch, unterrichtet auch hier an der FH Dortmund im ersten Semester so, ne? Also sie macht diese Einführungskurse und sie beschreibt, dass die Zahlen der Studieninteressierten massiv auch zurückgehen, weil die jungen Leute einfach sehen oder sich auch fragen, welche Zukunft habe ich überhaupt in diesem Job? Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass sie selber, und das ist wirklich verrückt, nie mit gerechnet, sie selber hat jetzt gekündigt, weil sie Sozialarbeiterin wird.
Ja, das auch.
Ja, ich finde, das ist konsequent. Also ja, ich muss sagen, mutig einerseits.
Ja, das stimmt, ja.
Aber andererseits vielleicht genau der richtige Move. Also ja, faszinierend. Wir werden sehen, was passiert, ne?
Ja, ja, also wir hatten ja im Vorgespräch auch schon gesagt, also wie viele Branchen das treffen kann, das können wir jetzt noch gar nicht absehen, weil wir reden ja im Moment gerade von Branchen, die eben, sagen wir mal, digital auch, also jetzt bei mir noch ein bisschen viel krasser als bei dir, aber die ja sehr digital auch produziert werden, aber ich glaube, es kann sich keine Branche sicher sein in Zukunft, meiner Ansicht nach. Weil sobald die KI mit der Robotik so massentauglich ist und auch preislich so interessant wird, ändert sich ganz viel auch in den klassischen Branchen, ne? Und dann ist die Frage, was bleibt für uns übrig, ne? Das ist halt wirklich, wirklich krass.
Also wir merken ja jetzt in unserer Branche, dass die, die uns oft zuliefern, wie zum Beispiel Texter oder auch Illustratoren, Illustratorinnen oder auch Fotografinnen, dass die schon viel weniger Jobs von uns bekommen, ne? Also wir müssen sagen, unsere letzten Kampagnen und so haben wir alle ohne unseren angestammten Texter gemacht, so, ne? Das ist uns irgendwann auch so aufgefallen, ne? Wir hatten gar nicht die Absicht, wir wollten gar nicht sozusagen jetzt die Jobs sparen, sondern auf einmal haben wir gemerkt, oh, haben jetzt hier eine geile Kampagne gemacht, aber der war ja gar nicht beteiligt, so, ne? Verrückt. Und bei Illustrationen ist auch so. Und wir haben jetzt auch einen Kunden, dem haben wir einen Illustil entworfen, haben jetzt jahrelang in dieser Illustrationsästhetik gearbeitet und jetzt baut er sich eine KI, um sozusagen mit unserem Illustil selbst weiterzumachen, also ohne uns, ne? Das heißt, auch die wir als Illustratoren da gewirkt haben, sind den Job jetzt los. So, ne? Also das heißt, diese Zulieferbranchen so gewissermaßen, die leiden jetzt schon massiv.
Mhm. Ja, also das merke ich auch, muss ich dazu sagen, wir arbeiten sehr wenig mit Freien, also wir haben sehr viel Inhouse. Aber was ich total spannend finde, eine Entwicklung, die ich wirklich total spannend finde, die habe ich jetzt in unserem letzten Podcast auch schon angedeutet, aber die würde ich mit dir auch gerne nochmal diskutieren. Das ist natürlich das Thema der Verwahrlosung des Corporate Designs von innen heraus. Das heißt, also gerade die großen Unternehmen, die natürlich sehr viel Wert auf Corporate Design und auf Gesicht und auf Marke legen, erleben gerade, dass durch KI eine Aufweichung der eigenen Maßgaben stattfindet, weil ja jeder meint, er kann jetzt kreativ sein. Und da ist mir auch mal wieder aufgefallen, also da sind wir auch, wie gesagt, wir reden jetzt von Mai 26, wenn wir nächstes Jahr uns das anhören, sagen wir ja, gelöst. Ne? Aber im Moment ist es noch nicht gelöst. Die Schwierigkeit ist ganz einfach, dass die KI ohne weiteres, also wir reden jetzt von einer KI, ne? Also wir nehmen jetzt OpenAI oder wir nehmen Nano Banana oder was auch immer, also eine Bild-KI jetzt in dem Falle. So, und du promptest da jetzt irgendwas rein, dann wird dir die KI immer den gleichen Prompt, wenn du immer wieder erneut Enter drückst, wirst du verschiedene Ergebnisse erzielen. Also sie ist nicht konsistent. So, und das ist ja genau das, was gerade dafür sorgt, dass Corporate Design aufgeweicht wird. Gerade bei großen Unternehmen, weil die Mitarbeiter sagen, ich brauche keine Agentur mehr, mache ich es eben selber. Wie kann man dagegen angehen? Dann habe ich mich da auch mal mit beschäftigt mit dem Thema. Also wie kann man eine KI dazu zwingen, Corporate zu machen? Das wird mit einer KI alleine nicht funktionieren. Du brauchst einen ganzen Strang an KIs und die muss halt auch lernen und sie muss vor allem auch geschlossen sein. Also das darf keine öffentliche Lösung, weil sie darf keine Inspiration von außen kriegen mehr. Ne? So, das war so die Idee. Aber das könnte doch beispielsweise auch ein Bereich sein, der für uns interessant ist. Okay, wir bauen und ich habe deine, also das war ja im November, hatten wir ja gemeinsam die Veranstaltung, wo das Kundenthema dir auch als Beispiel gezeigt hast. Und da hast du ja auch gemerkt, ja, sie kann es, aber sie vertut sich auch sehr schnell. Ne? Also Fingerthema, komische Proportion, da fehlt auf einmal ein Bein und all diese ganzen Dinge. Und das könnte ja zum Beispiel auch ein Bereich sein, der für uns dann wichtig wird, dass wir halt eben tatsächlich KI-Workflows für ganz spezielle Kundenwünsche bauen müssen. Oder meinst du, das würde nicht in unseren Bereich fallen?
Ja, also ehrlich gesagt, was ich so in der Vergangenheit beobachtet habe, ist, dass CD eigentlich fast immer vor die Hunde geht, wenn es niemanden gibt, der sich da konsequent drum kümmert und die Regeln versucht durchzusetzen, ne? Und auch ohne KI. Also die Leute haben in PowerPoint immer irgendwelche lustigen Sachen gemacht.
Ist eigentlich das Gleiche. Hast du vollkommen recht. Genau das gleiche Thema. Genau.
Ja, absolut. Und wenn es uns dann gelingen würde, eine KI richtig zu briefen und sagen, so, das ist unser Corporate Design, ne? Und das, was du jetzt machen sollst, muss dir diesen Stil sein. Zum Beispiel, ich glaube, Stichpunkt hatte sowas ja auch schon mal gebastelt für DHL, habe ich gesehen. Ne? Die haben dann im Grunde ein Tool entwickelt, wo der Kunde sagen kann, hier Anzeige, dieses Format, dieser Slogan, bitte im CD. Und zack, hat die KI-basierte Produktion so ein Anzeigenmotiv ausgespuckt. So, und das war noch eine individuelle, custom-made. Aber vielleicht kann man das ja dann in Zukunft auch generalisieren. Vielleicht sind auch diese CD-Portal-Tools dazu bald auch in der Lage, oder vielleicht kann auch Canva oder Adobe Express sowas dann in Zukunft, hinterlegt man halt diese ganzen Templates und dann werden die entsprechend CD-konform Medien produzieren. Dort, glaube ich, sogar ist eher eine Chance, als dass es dadurch zu einer Auflösung kommen wird, ja. Den zweiten habe ich jetzt vergessen von deiner Frage.
Ja, muss ich jetzt erstmal nachdenken, was war denn der zweite Teil der Frage? Ach so, ob das, genau, ob das für uns ein Beruf, also ein Teil des neuen Jobs sein könnte, KI-Agents aufzubauen, die das sicherstellen.
Aber ja, die hast du, glaube ich, genau, schon fast beantwortet. Dann, genau, ne? Ja, genau, so könnte es aussehen. Ich glaube, da sind wir auch gar nicht mehr so weit von entfernt. Wie gesagt, Strichpunkt hat es ja auch schon einmal vorgemacht.
Ja. Ja, und kennen wir, das war ja jetzt auch, gab ja auch die Phase, da merkt man, wie rasant das ist, ne? Also letztes Jahr war Canva der große Gegner, ich weiß nicht, ne? Also der so, Marketing arbeitet jetzt nur noch mit Canva, weil die das alles durchautomatisieren und bla bla bla, ist jetzt gar kein Thema mehr, ne? Weil jetzt die anderen wieder aufgeholt haben, es findet ja auch gerade ein riesen Wettkampf statt. Und es wird ja auch immer noch vermutet, das ist irgendeine Blase, die irgendwann mal platzen wird. Ne? Also zumindest die ganzen Finanziers sehen das nach wie vor sehr kritisch, das ganze Thema. Aber in der Tat ist es ja tatsächlich so, dass im Moment China und Amerika sich da ein Battle leisten und noch und nöcher. Ne? Und
ja, und auch die großen KI-Anbieter innerhalb Amerikas sind ja, Silicon Valley,
ja,
ne?
Ja, ja,
die sich
genau,
auch
genau
gegenseitig überbieten und die ja jetzt auch, wo zwei davon ja jetzt auch einen Börsengang planen, der wahrscheinlich gigantisch wird. Und dann kann es natürlich sein, dass die Blase dann vielleicht doch überhitzt, ne? Und irgendwann platzt. Aber wir rechnen jetzt seit einem Jahr mit dem Platzen der Blase. Ich muss sagen, ich habe vor einem halben Jahr meine Nvidia-Aktien verkauft. War wahrscheinlich ein Fehler.
Ja, das war ein Fehler. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, kauf Nvidia-Aktien, ne? Weil die werden noch ein bisschen Bestand haben. Wobei, auch da gibt es ja schon auch Leute in den Startlöchern, die da nochmal Alternativen bauen. Google baut ja auch längst ja schon eigene Prozessoren.
Genau, worauf ja die dann als Gemini irgendwie in diesen guten Qualitäten rauskamen, ne, mit Nano Banana und so, sind ja auch direkt die Nvidia-Aktien so ein bisschen runtergegangen. Also schwer zu durchblicken, der Markt, dass die auch alle gegenseitig investieren, you know, in sich,
genau,
sozusagen gegenseitig
ja
investieren, setzt natürlich oder macht die Wahrscheinlichkeit einer Überhitzung auch irgendwie größer, ne?
Ja, vor allem, das
also
ist ja
ist
eine
nicht
Art,
zu durchschauen, ob es eine Blase ist oder nicht.
Ja, das stimmt, das ist wirklich.
Ich habe aber letztens, hatten wir mal die Wirtschaftssenioren bei uns, waren so 20 junge Leute und da habe ich mal gefragt, wer von euch nutzt KI, fast alle Hände hoch, ne? Also auch beruflich, und da habe ich gedacht, wer von euch erzielt Effizienzgewinne, weil das ist ja immer so der Vorbehalt, da wird immer gesagt, ja, die Blase platzt, weil niemand erzielt Effizienzgewinne. Ja, und dann haben sich 80% der Leute wieder gemeldet, die haben ja Effizienzgewinne und wir in der Agentur haben die ja auch. Also ich glaube, das taugt als Argument nicht zu sagen, das ist momentan nur eine Spielerei und so und die Workflows passen noch alle gar nicht und deshalb bleiben die Effizienzgewinne aus. Nee, also ich glaube, die treten schon ein und die werden auch noch viel stärker werden.
Absolut, also da bin ich 100% bei dir und das ist auch das, wo man definitiv sagen kann, das ist kein Hype. Es ist also, ne, kein Buzzword oder das ist jetzt so ein Ding, das ist jetzt, haben wir jetzt zwei Jahre, also, ne, wie früher Bill Gates sagte, Web ist ein Trend, ne? Also, ne, und das sehe ich genauso. Das wird nicht mehr weggehen und wir werden uns damit arrangieren, wir werden neue Wege finden, sie in unser Mindset einzubauen und einzubinden. Wir sind bei 42 Minuten, also wir haben ja dieses Format, ne, also zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Hast du noch ein Thema, wo du sagen würdest, Mensch, dein Themenbereich oder wo du gerne noch was loswerden wollen würdest zu dem Thema KI, Ängste, Sorgen, Nöte, Positives?
Also nö, wir haben eigentlich die Themen ganz gut durch. Ich rede liebend gern über KI, weil das halt so ein aufregendes Thema ist und weil im Grunde alle dazu auch eine Meinung haben oder eine Meinung beziehen müssen, weil es kann ja keinen kalt lassen. Es greift in unsere aller Alltag, einerseits also insbesondere in der Kreativbranche, aber auch alle anderen, und es ist so disruptiv, man macht sich das gar nicht, ich glaube, viele machen sich das gar nicht so bewusst, was da gerade abgeht. Witzigerweise, meine Mutter habe ich auch ChatGPT in der kostenlosen Version als App aufs Handy gegeben. Und haben gesagt, hier, muss immer fragen, wenn du Fragen hast, Google nicht mehr, tipp das da ein und so, ne? Und sie irgendwann so, ja, habe ich ChatGPT gefragt und so. Habe ich mir gedacht, ja, die macht sich das nicht bewusst, was gerade abgeht. Die kriegt das gar nicht mit. Für die ist das ein selbstverständliches Tool, aber welche disruptive Kraft da drin steckt, was für ein Wunder, was für, ja, wirklich im wahrsten Sinne Magie da passiert, das ist für sie überhaupt nicht, das ist so selbstverständlich. Und das, glaube ich, wird, könnte ich mir vorstellen, in der Gesellschaft auch stärker so wahrgenommen. Also dieses Aha-Moment, das ist irgendwann schnell vorbei oder wenn es denn überhaupt eintritt, irgendwann wird es ganz gewöhnlich und dann werden wir immer, immer stärker KI nutzen und unser Alltag, unsere Arbeit, vielleicht auch sogar unser soziales Umfeld, wenn man es mal ganz weit denkt, wird KI bestimmt sein und wir werden es gar nicht so stark reflektieren. Vielleicht sollten wir jetzt aktuell die Chance nutzen, wo uns das noch wirklich auch verwundert und auch betroffen macht, da Regeln zu entwickeln und das wirklich auch politisch so zu diskutieren, dass wir versuchen, Regulierungen aufzusetzen, die dafür sorgen, dass wenn die Gesellschaft komplett durchsetzt sein wird mit KI-Leistungen und KI-Phänomenen, dass wir dann nicht in eine irgendwie dystopische Zukunft laufen. Das wäre so eine wichtige politische Aufgabe, die eigentlich jetzt bearbeitet werden muss.
Und zwar mit Dringlichkeit, meiner Ansicht nach, weil wir sind ja schon an so einem Punkt, du hast das ja vielleicht auch mitgekriegt in den Nachrichten, dass Anthropic Müs rausbringen wollte, es aber zurückgehalten hat. Und da sind wir ja tatsächlich politisch in einer ganz komischen Situation, weil sie haben es dann wieder zurückgehalten, weil sie festgestellt haben, okay, die ist so gut, sie hat das iPhone ja geknackt, ne, also von selbst, was eigentlich bisher unmöglich war. Also selbst das Pentagon hat es ja nicht auf die Kette gekriegt. So, und dann haben die ja gesagt, ja, okay, komm, dann sollen die ganzen amerikanischen Tech-Konzerne bitte das testen, ne? Aber nur die amerikanischen. Was heißt das für Europa? Ne? Also so, und da sind wir doch schon an so einem
Absolut.
Punkt.
Absolut. Ja, oder der Papst hat sich doch letztens geäußert, ne? Nämlich dazu, dass es niemals sein darf, dass sozusagen die Verantwortung für den Einsatz von Waffen an eine KI delegiert werden darf, sondern muss es immer sozusagen diesen Menschen geben. Nicht, weil er die bessere Entscheidung trifft, sondern weil er diese ethische Schwelle überschreiten
das
muss.
Das ist das Entscheidende, so, ne? Genau.
Ja, mhm. Und das ist doch auch eine ganz wichtige, also sowas muss einfach auch zu Ende diskutiert werden und dann müssen da Regeln erlassen werden, weil sonst passiert womöglich in unserer Gesellschaft was wir letztlich bereuen. So.
Naja, sagen wir mal so, es gibt ja diverse Menschen, also auch welche, die ganz tief im Thema waren, die ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, jetzt wird mir das zu gefährlich, was hier passiert. Also was da passieren wird, das können wir jetzt im Moment ja noch gar nicht absehen.
Ja, schön ist ja auch immer, ich bin da immer inspiriert von dem Buch von Harari, Yuval Noah Harari, der die kurze Geschichte der Menschheit geschrieben hat. Und da hat er schon in den letzten Kapiteln irgendwie das Herannahen einer neuen Spezies vorausgesagt, die eben darin besteht, dass der Mensch diese sich selbst reproduzierenden KI herstellt und die sich dann sozusagen in einen eigenen evolutionären Prozess entfalten wird und irgendwann den Menschen abhängen wird, dann ist seine dystopische Vorstellung jetzt eigentlich nicht so Terminator-mäßig, die KI vernichtet den Menschen, sondern die eigentliche Evolution geht bei der KI weiter, die sich halt selbst reproduzieren und verbessern kann und der Mensch wird einfach unwichtig. Ne? Der ist dann irgendwie in seiner ökologischen Nische und nicht mehr Krönung der Schöpfung gewissermaßen. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Und bisher habe ich jetzt auch noch kein Argument gehört oder mitbekommen, was diese Vorstellung entkräften würde. Ne? Und wenn es tatsächlich irgendwann mal so sein wird, dann wird jetzt gerade der Anfang gelegt. Ne?
Ja, absolut. Und wie gesagt, da sehe ich auch einen dringenden Handlungsbedarf. Mhm. Da sind wir uns total einig.
Ja.
René, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Ein toller Austausch. Wir sind auch mal ein bisschen in die Tiefe gegangen, weil wir immer ja nur sonst oberflächlich immer an diesem Themenbereich kratzen. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich schätze dich sehr als extrem kreativen Menschen, das weißt du. Und ja, war total toll, mich mit dir auszutauschen.
Ja, und ich kann den Dank nur zurückgeben. War schön, mal so konzentriert über dieses Thema sprechen zu können, in all seinen Facetten. Also danke für die Einladung.
Ja, danke dir. Bis denn dann. Ciao, ciao.
Ciao.